Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Moment, an dem ich euch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte für das tolle letzte Jahr. Wir sind ja schon erst tief in 2023, aber lieber spät als nie. Ich bin total begeistert über die positive Resonanz auf diesen feinen Podcast, der damals so als Hobby startete und jetzt, ich finde, eine ganz ordentliche Veranstaltung geworden ist. Und ich möchte euch bitten, die auch in Zukunft mir weiterhin Feedback zu geben, um das Ganze vielleicht noch besser zu strukturieren, werden wir jetzt hier und da mal eine Mail rausschicken, einen Link in den Kommentaren und auf den Shownotes irgendwie versehen, mit der Möglichkeit für euch, mir einfach Feedback zu geben, welche Themen ihr in Zukunft mehr hören wollt, was vielleicht nicht so gut ist, welche Art von Themen und Gäste und Unternehmen ihr euch wünscht. Und das sind wenige Minuten, ach, vielleicht nochmal 2-3 Minuten, die ihr dann an Zeit investieren könnt und mir uns dabei helft, einfach den Podcast noch interessanter zu machen und damit wir auch gemeinsam 2023 eine super tolle Reise miteinander haben werden. Also deshalb schon ganz herzlichen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast, dem Experten für Inbound Marketing, für alles, was organisch wächst und gedeiht und vor allen Dingen deshalb besonders nachhaltig ist. Herzlich willkommen, Christoph Bosek.
Das bin ich. Hallo Erik, vielen Dank, dass du mich mal wieder reinlässt.
Ja, das war überfällig, fand ja, ich.
Fand ich auch. Ich hatte Hausverbot, glaube ich, bis Mitte des Jahres bei euch im Podcast.
Das war ja aufgrund dieses Missverständnisses, aber das hat sich ja zum Glück aufgeklärt. Ja. Und hey, so ein ehrgeiziger Staatsanwalt muss auch irgendwann mal in die Schranken verwiesen werden. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Lieber Christoph, bitte stell dich noch mal ganz kurz selbst vor.
Genau, ich heiße Christoph, bin ungefähr 44 Jahre alt und komme aus Hamburg und berate relativ viel zum Thema digitale Reichweite gerade in organischen Quellen, bin also großer Experte für Google-Produkte, bin großer Experte für YouTube, bin auch irgendwie unternehmerisch tätig und habe eine überwiegend gute Zeit mit überwiegend netten Kunden.
Und ganz nebenbei bist du auch noch ein Podcast-Promi. Du hast so ein wirklich schönes Format, digitale VorreiterInnen, wie du jetzt sagst, seit einigen Monaten. Magst du dazu nochmal einen Satz sagen?
Genau, wir machen ein B2B-Podcast. Das heißt, wir haben Gäste zum Thema digitale Transformation, Digitalisierung und freuen uns in deren Leben Einblick zu nehmen.
Hast du mal ein Beispiel für interessante Gäste?
Ich glaube, letzte Woche haben wir den Europa- und Deutschland-Chef von Spotify aufgenommen, den Michael Krause. Das war total interessant. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ein großer Teil der Produktentwicklung von Spotify in Deutschland sitzt. Ich wusste auch gar nicht so ganz genau, wie das ganze Geschäftsmodell überhaupt so richtig funktioniert. Ich wusste gar nicht, wie wichtig und groß das Thema Podcast inzwischen ist. Ich glaube, 40% der Deutschen hören regelmäßig Podcasts. Das war ein ziemlich insightful Gespräch, finde ich. Und dann hatten wir Anfang des Jahres auch ein Thema, das ich richtig gut fand. Und zwar war das auch aus Hamburg, der Entsorger Otto Dörner.
Ja.
Und da haben wir über das Thema, die wurden mal gehackt, gesprochen. Und der IT-Chef hat dann mal erzählt, wie das abgelaufen ist, wie viele Millionen die hätten zahlen sollen, aber auch wie professionalisiert diese ganze Hacking-Community ist. Man kriegt dann so ein Login zu einem Tor-Server, der also im Darknet steht und da gibt es ein richtiges Kundenportal, da kann man sich einloggen, kann sagen, guten Tag, ich wurde gehackt, was sind die nächsten Schritte? Es gibt da Kundenservice-Mitarbeitende, also total verrückt.
Unglaublich gut. Also der Podcast war unglaublich gut, fand ich. Also auf jeden Fall Hörempfehlung. Aber gut, das ist ja sozusagen deine prominente Seite. Ich finde, so als Experte bist du ja schon fast ein Geheimtipp. Das wird vermutlich dir nicht ganz gerecht. Also die Leute, die deine Dienstleistung brauchen, die schätzen dich natürlich sehr. Mir fällt das jedes Mal im Gespräch mit dir auf, was ich alles noch nicht richtig verstehe oder gar nicht verstehe. So jetzt auch in unserem jetzigen Vorgespräch. Da sind wir relativ schnell auf ein Thema gekommen, das hieß im Grunde gute Strategien und schlechte Strategien oder gar keine Strategien. Also die Fragestellung, wie eventuell Hypergrowth dem Inbound oder dem organischen Marketing eigentlich entgegenstehen kann. Du hast Beispiele mitgebracht oder wir haben Beispiele vordiskutiert von guten Beispielen, aber auch schlechten Beispielen, von denen man viel lernen kann. Und das will ich heute mit dir mal so ein bisschen durchspielen, weil ich glaube, da kann jeder, der irgendwie auch gerne organischen Traffic hätte und den monetarisieren kann oder sollte, kann davon was lernen. Womit wollen wir anfangen? Mit den guten Beispielen oder mit den schlechten Beispielen?
Ich bin dafür, positiv einzusteigen. Und ich hatte dieses Jahr irgendwie Kontakt und für ein Thema habe ich mich da ein bisschen tiefer reingearbeitet in die deutsche Drogerie DM. Beziehungsweise in den Online-Teil davon, weil die seit Jahren ein unfassbares Wachstum an Inbound-Traffic hinlegen. Inbound heißt also alle, die irgendwie freiwillig sagen, yo, ich möchte gern zu denen kommen und nicht auf irgendwelche Ads klicken. Und da machen die schon wirklich seit 7, 8 Jahren einen unfassbar guten Job. Und das gipfelt inzwischen darin, dass die Domain so viel Traffic bekommt, wenn man das über Google AdWords einkaufen müsste, dann wären das wahrscheinlich über 6 Millionen Euro im Monat, die man ausgeben müsste für den Traffic, den die inzwischen kostenlos jeden Monat aus Google bekommen.
Krass. Die, vielleicht noch mal ganz kurz zur, das ist ja eine spektakuläre Zahl, zur Definition von Inbound. Was beinhaltet das? Also das ist, nehmen wir an, Direktanstiege, das ist organische Suche?
Nee, also Inbound ist eigentlich, irgendwann war es mal cool, dass man sagt, man ist SEO, dann war es irgendwie nicht cool, weil alle SEO waren und jetzt sagt man, im Grunde macht man SEO, aber es heißt Inbound.
Achso, du meinst eigentlich nur SEO oder was?
Eigentlich, genau, eigentlich kümmert man sich um alles, was damit zu tun hat, dass man mehr Klicks aus Google bekommt. Und früher war das dann eher ein bisschen den HTML-Code aufräumen. Dann war es auch so ein bisschen Inhalte vielleicht zu empfehlen. Und inzwischen ist es aber so das ganze Produkt. Also inzwischen kannst du ja nicht einfach, also da musst du, reicht das nicht zu sagen, hier sind meine Inhalte, mit denen ich Geld verdiene, mach mal, dass sie auf einstehen. Sondern man muss wirklich sagen, wenn du da hinten irgendwo mit deinem Thema auf einstehen willst, musst du dir eine Expertise aufbauen zu einer Nische. Und die Expertise baust du dir auf, indem du auf Fragen eingehst, indem du Tutorials eingehst, indem du auch den Leuten im After-Sales hilfst und sagst, das sind alles die Einsatzbereiche mit dem Produkt und so kannst du dich an uns wenden. Und deswegen hat sich das Thema eigentlich so richtig zum gesamten Produktthema entwickelt.
Cool. Du hast gerade jetzt am Beispiel DM gezeigt, dass die durch vermutlich eine Initiative oder eine ganz klare Strategie, dass sie Inbound besser machen, einen deutlich mehr Wert aus Google rausholen im Verhältnis zu ihrem dichtesten Wettbewerber. Ja. Hast du das Gefühl, das ist den Marktbegleitern so richtig bewusst? Also ist denen das transparent?
Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Also entweder, also wenn es denen bewusst wäre, glaube ich, dann würde man schon bessere Initiativen bei den anderen sehen. Ich glaube, Putney ist total abgeschlagen, was das Thema Google-Reichweite angeht. Und Rossmann ist, glaube ich, dann der nächstgrößere. Ich glaube, Rossmann hat sogar 40% mehr Filialen in Deutschland als DM und ist aber in Google ungefähr halb so groß oder so. Also die kriegen im Monat dann nur ungefähr für 3 Millionen Euro Traffic aus Google. Und wenn man mal überlegt, dass man dann einen Marketingkanal hat, der einfach so für Die verkaufen ja quasi das Gleiche. Ja, beide haben die gleiche Ausgangslage. Der eine holt irgendwie 6 Millionen Euro potenziellen Kontakt raus, Kontaktwerte raus und die anderen irgendwie 3 Millionen. Dann versteht man vielleicht auch, warum es halt nicht reicht, irgendwie einen SEO-Idioten oder Idiotin hinzusetzen, sondern wirklich zu sagen, wir setzen eine Redaktion hin, wir machen tolle Fotos, wir machen richtig gute Inhalte, wir gucken, dass der Produktkatalog gut ist, dass die Kategorie richtig gut gepflegt ist, dass die Metadaten toll ausgebaut sind. Und das hat DM halt anscheinend schon vor Jahren begriffen und angefangen. Und geht, glaube ich, auch ganz bewusst auf so große Themen ein. Also der vegane Trend beispielsweise, der ist ja über die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele vegane Menschen vielleicht Opinion Leaders sind oder auf jeden Fall auch stark im digitalen Feld unterwegs sind und dort ihre Empfehlungen hinterlassen. Und da hat DM auch das größte Angebot aufgebaut an veganen Produkten, wie 6.000 Produkte und Rossmann nur 3.000 Produkte. Also man sieht, glaube ich, dass da alles sehr, sehr stark Hand in Hand geht. Und nur so kann man, glaube ich, 2023 richtig, richtig viel SEO-Erfolg haben, indem man nicht nur sagt, SEO ist da hinten der eine komische Mensch, sondern wir alle wissen, wir müssen richtig gut abliefern, damit ganz viel Klicks reinkommen.
Ich stelle mir jetzt vor, so eine Art interne Sitzung bei
den Marktbegleitern von DM und überlege mir gerade, was sind mögliche Erklärungen, die man jetzt an den Tag bringen könnte. Ja. Also eine ist schon mal ausgefallen, wenn das wirklich so ist, dass das Filialnetz von Rossmann größer ist als das von DM, dann könnte man auch nicht mehr diese Streuverluste mit ranführen, weil das ist ja im Grunde bei Inbound, das ist ja weniger gut zu targeten, also gar nicht zu targeten, glaube ich. Es geht, glaube ich, nur auf, naja, es hängt ja meistens an der Sprache, ne? Die Optimierung.
Ja, du kannst natürlich schon sagen, dass du extra Seiten machst für irgendwie
vegan in Bielefeld.
Wo kann ich irgendwie Make-up in Hamburg kaufen, in Hamburg-Eimsbüttel kaufen, klar, da kannst du Seiten bauen.
Gut, aber das fällt schon mal weg. Die Distribution ist dann, steht dann, können wir sagen, ja, es konvertiert ja nicht. Das ist so ein klassisches Argument gegen eine gute Content-Strategie. Ja. Ist ja, das ist ja nur Navigational irgendwas oder Hausaufgaben-Content, aber nicht transaktionaler Content. Was würdest du da entgegnen?
Genau, und da ist halt dieses fantastische, beeindruckende, was ich bei der DM.de-Seite gefunden habe oder was man da sehen kann. Die haben, glaube ich, Tausende von Ratgebern gebaut, was jetzt auch im SEO nichts, ne? Also Ratgeber ist jetzt auch eher so 2013, 2014 gefühlt. Mhm. Aber ich kenne kaum Shops, die es so gut hinbekommen haben, Ratgeber-Content mit Conversion-Möglichkeit zu verknüpfen. Mhm. Also ein Beispiel, Halloween-Schminken. Mhm. Haben die irgendwie Ratgeber, wie man sich zu Halloween schminken kann? Mhm. Würde ich auf anderen Webseiten wahrscheinlich irgendwie einen Artikel finden mit 5 Bildern und dann irgendwie sagen, und hier ist übrigens unsere Schminkkategorie. Mhm. Und bei DM ist dieser lange Artikel dann wirklich unterteilt in irgendwie Geisterschminken, Prinzessinnen-Schminken, Vampire schminken und man hat dann immer die Erklärung und dann steht sofort, und das sind die drei Produkte, die du dafür brauchst, und die kann ich mit einem Klick in den Warenkorb legen. Also ich muss nicht erst in die Kategorie gehen, das Produkt suchen, oder ich muss auch nicht auf irgendwie 10 Produktdetailseiten klicken, sondern ich kann aus dem Ratgeber heraus direkt Sachen in den Warenkorb legen. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sie in ihrem Shop-System gebaut haben, die, wie gesagt, ich so nicht auf vielen anderen sehe und die es so angenehm macht, dass ich auf einmal total nützlichen Content habe, aus dem ich sofort konvertieren kann. Und das haben sie halt für hunderte und tausende andere Themen auch gemacht.
Das ist ein super Beispiel, finde ich, weil das ist so eine Unsitte aus den 90ern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dass Content-Strecken und Transaktionsstrecken irgendwie seinerzeit auf parallelen Inseln entwickelt.
Genau. Und ja, immer noch.
Ja, klar. Auch im Jahr 2022. Ja, ja. Mhm. Okay. Super Beispiel. Werde ich mir gleich mal en Detail angucken. Hatte ich erst gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Haben die wenigsten.
Und die, man muss ja auch sagen, wie ist denn eigentlich das Wettbewerbsumfeld jetzt gar nicht so sehr zu anderen Retailern, sondern auf der die FMCG-Unternehmen, also die Hersteller dieser Marken und Artikel, die auf DM und Rossmann vertrieben werden.
Ja.
Wie gut sind die denn im SEO?
Auch super. DM hat schon relativ früh angefangen, auch Eigenmarken zu bauen und hat inzwischen Eigenmarken, die mehr Nachfrage haben als Butni. Also zum Beispiel sozusagen, es gibt da irgendwie Alverde oder sowas. Mhm. Ich glaube, mehr Menschen suchen irgendwie nach Alverde als nach Butni in Deutschland. Und das ist schon auch beeindruckend. Und DM hat schon 2015, glaube ich, die ersten Collabs gemacht mit damals, war das Bibi's Beauty Palace oder sowas?
Influencer.
Und ich glaube, da haben die halt relativ stark gemerkt, so, oh shit, wenn im Internet irgendwie in Plattform etwas präsent ist, dann rennen die Leute auf die Webseiten und in den Laden und kaufen das. Und deswegen ist sozusagen auch diese riesengroße Eigenmarkenstrategie sicherlich auch sehr, sehr, sehr vorteilhaft für DM.
Eigenmarken, glaube ich, sofort. Und gerade, früher war ja auch Butni, das ist ja hier so ein Hamburger Ding, ne? Für alle Berliner und München, die sagen, was reden die Hamburger dauernd von Butni? Das ist halt hier ein relativ omnipräsenter, also hier in Hamburg ein omnipräsenter Drogerie-Marktbetreiber, Onkel, der aber, glaube ich, auf der nationalen Ebene nicht so eine große Bedeutung hat. Aber ich dachte jetzt so an die Henkels und Beiersdorfs und Johnsons und Procter & Gambles dieser Welt. Ja. Die sind mir, jedes Mal, wenn ich da reingucke, denke ich, boah, für die scheinen SEO, aber auch SEA nicht besonders wichtig zu sein, weil sie ja vermutlich kein Transaktionsinteresse haben.
Ja.
Aber das ist auch schon eine Unterstellung. Hast du da mal drauf geguckt, wie jetzt in der Kategorie Lippenfett sich die das ja eigentlich differenzieren.
Genau, und genau wie du es jetzt schon sagst, so passiert es auch am Markt. Die Leute suchen ja meistens dann doch nicht nach einer Marke, sondern die suchen nach der Kategorie.
Ja, klar.
Und da hat, da versucht natürlich jeder Shop irgendwie für eine Kategorie super zu ranken, dass sie dann irgendwie sagen, Eyeliner, Make-up-Stifte, Pinzetten, was auch immer. Mhm. Und dann ist es ja, damit haben sie ja das meiste an Traffic dann auf ihrer Seite, und dann muss eigentlich die Marke, die ist dann eigentlich schon fast zweitrangig.
Weißt du noch, wer, verstehe ich, weißt du von wegen Kategorie, weißt du noch, wer vor 3 bis 5 Jahren die absolute Lufthoheit im organischen Traffic hatte für eine solche Warengruppen? Nee. Die Tester, Stiftung Warentest, Öko, also die Testinstitute, ja, ja. Kennst du noch von früher?
Ja, klar.
Ich weiß nicht warum, das wirst du mir vermutlich erklären können, aber von den organischen Treffern waren das diejenigen, die Category Leader waren.
Ja.
Weil sie einmal im Jahr halt hochrelevanten Content publiziert haben mit, weiß ich, Sonnencreme zum Beispiel, war so der Klassiker.
Es wurde ja, glaube ich, dieses Jahr gerade Vergleich.org irgendwie verkauft für irgendwie 100 Millionen Euro oder sowas.
Ja. Das ist vor allen Dingen organischer Real Estate, den die da verkaufen.
Und lustigerweise gibt es in Deutschland Affiliate-Projekte, die für mehr Geld dieses Jahr verkauft wurden, wo aber kein Mensch drüber spricht. Und ich glaube, das kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht machen. Aber wenn man, also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie wertvoll dieser gut positionierte Affiliate-Kram so ist. Mhm. Und bei Vergleich.org, glaube ich, hatten wir ja auch damals gesehen, die selber ranken, ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, ich glaube zu 12.000 Keywords, in denen das Wort Stiftung Warentest drin ist, rankt Vergleich.org.
Ja, krass. Ja? Ja.
Und ich glaube sogar, es gibt sogar über 100 Begriffe, bei denen Vergleich.org besser rankt als Stiftung Warentest.
Unglaublich. Und besser rankt als zum Beispiel die viele der marktführenden Marken in einer. Ja, das ist aber, wenn du jetzt irgendwie Budgetinhaber oder der Etatverantwortliche einer FMCG-Marke bist oder der Produktmanager, dann kannst du ja im Prinzip egal sein, wenn du nicht über Endkunden nachdenken musst. Mhm. Aber das ist ja im Grunde die Deutungshoheit, gerade weil die nicht über Markeneinstiege kommen, sondern über Produktkategorien und sich dann entscheiden, welche Richtung sie gehen. Eigenmarke, Marke A, B, C.
Genau.
Und vielleicht ist am Beispiel dieser Affiliate-Marketing-Projekte, die wir, glaube ich, beide kennen, aber die aus Gründen nicht besonders öffentlich gemacht werden.
Ja, wo die Wahrnehmung auch immer noch so ist, so wie irgendwie, als wäre das so 3 Leute, die irgendwie statt Uni Affiliate machen.
Ja.
Aber die schieben halt die relevantesten Traffic-Anteile.
Und vielleicht sollten wir mal kurz erklären, warum die so wertvoll sind, weil dann, egal an welcher Stelle der Nahrungskette ich stehe, weiß ich zumindest, wie die monetären Flüsse sind. Also das zeigt ja auch vor allen Dingen auch den Wert von guten Inbound- oder organischem Traffic.
Ja, und Beratern.
Praktisch den Enablern für diesen. Aber das ist, man muss ja auch sagen, viele, die in diesem Bereich so fit sind wie du, bleiben, du hast ja, also ich glaube zu wissen, dass du früher oder immer noch vielleicht auch noch Projekte hast, aber viele bleiben ja auf der Projektebene und verkaufen ihr Wissen gar nicht.
Ja.
So, also, aber anderes Thema, da müssen wir uns um die SEOs ja keine Sorgen machen. Magst du mal die Kette so exemplarisch durchspielen, wie aus einem Affiliate-Marketing-Projekt eigentlich dieser ganze Wert geschöpft wird?
Nee, du hast es ja angefangen.
Okay, dann mache ich das.
Ja. Ich rede dazwischen, wenn ich
also im Grunde das Gefühl habe, was besser generieren zu die Reichweite aus das, was die, sagen wir mal, das gegebene Asset ist, sind die Suchanfragen. Da suchen interessierte potenzielle Konsumentinnen und Konsumenten nach einer Warengruppe, nach Orientierung. Hier werden Kaufentscheidungen getriggert und damit auch Marktanteile beeinflusst. Und diese Marktanteile kann ich auf der Suchmaschine, bleiben wir da mal bei, über 2 Seiten verteilen. Das eine ist die organische Seite, die kann ich nur indirekt beeinflussen. Das erzählst du uns ja gleich noch weiter, wie das funktioniert. Die andere Seite kann ich direkt beeinflussen, das ist die Paid-Seite, die ich durch ein Pay-Per-Click-Verfahren, eine Auktion mit beeinflussen kann. In der Regel sind dann die Monetarisierungsmöglichkeit für organischen Traffic ist entweder, dass ich direkt den Traffic nutze, um zu konvertieren, also eine Transaktion, weil ich einen eigenen Shop habe und damit dann eine Marge aus dem Verkauf erlöse. Oder ich bin Affiliate-Partner von einer Seite, entweder einer Plattform oder einem Versender oder einer Handelskette und verkaufe diesen Traffic gegen einen Provisionsanteil. Dann gibt es noch Sonderformen, dass ich nicht nur den Traffic habe, sondern zudem vielleicht noch Kaufanreize, wie zum Beispiel Coupons mit dazu mische. Ja. Was dazu führt, dass ich hohe Conversion-Raten habe, weil ich habe ja zielgerichteten Traffic. Ich interessiere mich ja jetzt gerade für Sonnencreme. Zudem packe ich noch den 5-Euro-Gutschein dazu, der vielleicht eine ganz andere Intention hatte und kriege dann über das Affiliate-Netzwerk eine Provision, die mir im Grunde dann von dem Retailer, von der Brand oder von der Plattform vergütet werden. Wird das halbwegs richtig wiedergegeben?
Ja, bestimmt, klar. Ja.
Bestimmt. Ich fand das relativ, für so spontan fand ich das ganz treffend. So, aber auf jeden Fall, so kommen ja genauso wie auf Vergleichsseiten, so kommen ja im Grunde dann die ganzen Kommissionen Erlöse zustande. Und es ist nachhaltig und deshalb sind die so wertvoll.
Genau. Also wenn man da einmal einigermaßen gut, also es gibt natürlich auch unheimlich viele Projekte, die niemals abheben. Mhm. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich morgen irgendwie eine Vergleichsseite starte und übermorgen anfange, Geld zu verdienen. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache irgendwie ein Startup und investiere relevantes Geld irgendwo drin, ist es auch 2023 immer noch keine schlechte Idee zu sagen, man erstellt überdurchschnittlich guten Content, der beratend bei Produktentscheidungen hilft und wird da sicherlich noch eine tolle Nische finden. Ich glaube, das Zweite, was, glaube ich, so Affiliate-Seiten oder auch gerade so Vergleichsseiten innehaben, ist einfach die Auswahl. Also es gibt ja, ne, viele Menschen suchen einfach nach die besten Schallzahnbürsten oder sowas. Mhm. Und da kommt halt nicht eben Philips, sondern da kommen halt die ganzen Vergleiche und die ganzen Schallbürstentests und so weiter. Und das ist dann auch nochmal ein Vorteil. Ich kann als Vergleich oder Affiliate unabhängiger erscheinen, weil ich mehr im Angebot habe, als wenn eine Marke versucht, einfach die beste SEO-Seite zum Thema Schallzahnbürsten zu bauen.
Ja, genau. Und wenn du möchtest, kannst du für so eine Vergleichsseite auch noch zudem noch paid amplifizieren, weil deine relative Conversion ist vermutlich in Summe größer als die eines Einzelmarktteilnehmers, weil die Leute, selbst wenn sie 5 Zahnbürstenversionen zur Auswahl haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer irgendwie nach Hause gehen, ist relativ hoch. Wenn du dann noch irgendwie also je nachdem, wie viel Vergütung dann aussieht. Okay, super spannend. Hast du noch, wollen wir jetzt zwischendurch mal ein schlechtes Beispiel einstreuen, bevor wir bei den guten Beispielen weitermachen?
Ja, können wir gerne machen. Mhm. Und ich glaube, jeder freut sich, als gutes Beispiel genannt zu werden. Als schlechtes Beispiel gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum das eigentlich viel zu kurz erklärt ist und so weiter. Und man weiß ja auch nie, was irgendwie passiert ist. Aber ich hatte gerade kürzlich ein paar Slides erstellt. Und da war uns aufgefallen, dass zum Beispiel nirgendwo auf Gorillas.io oder sowas, was deren Adresse, ich glaube Gorillas.io, auf dem Lieferservice, dass nirgendwo die eine Seite haben, wo wirklich das Wort Lieferservice steht oder wo irgendwie Lebensmittellieferdienst steht oder Essen liefern Hamburg oder sowas. Also alles, wo man als SEO sagen würde, wenn ich irgendwie versuchen möchte, nicht nur zu meiner Marke gefunden zu werden, muss ich dafür mal eine Seite bauen. Denn irgendwie erste Regel im SEO, keine Seite, keine Rankings. Und ich glaube, Gorillas war so ein schönes Beispiel, wo man irgendwie denkt, dass die revolutionieren gerade das Marketing und machen irgendwie alles richtig und so weiter. Aber was das Thema SEO angeht, haben die in den letzten 2 Jahren wirklich ungenügend performt.
Was ist deine Hypothese, warum das so ist? Haben sie gedacht, Mensch, da können wir gegen Lieferando, können wir eh nicht anstinken?
Ja, also ich glaube, es war nicht das mangelnde Know-how, weil das ja, glaube ich, auch durch Gesellschafterseite hervorragend dort vorhanden war, denke ich mal, sondern dann wird dann irgendwie überlegt, jetzt haben wir irgendwie einen Entwickler, soll der jetzt irgendwie SEO bauen oder soll der irgendwie Hypergrowth-Themen vorantreiben? Und in so einer Land-Grab-Phase, in der dann irgendwie 5 Lieferdienste gleichzeitig versuchen, auf möglichst vielen Handys installiert zu werden, wird SEO runterpriorisiert. Und das ist dann aber trotzdem verrückt, weil ja eigentlich das nicht entweder oder ist, und weil man vielleicht auch eigentlich unterschiedliche Ressourcen braucht, finde ich, oder denke ich mal. Aber genau, am Ende des Tages sorgt es halt dafür, dass eine Seite wie Gorillas.io wirklich fast nur zu finden ist, wenn man weiß, dass man Gorillas sucht. Und es gibt halt wirklich, glaube ich, 15.000 Leute im Monat, die suchen halt nach Lebensmittellieferdienst oder Lebensmittellieferservice oder sowas. Plus die Tausende, die das nochmal pro Berlin, pro Hamburg, pro München suchen, plus dann nochmal pro Stadtteil, plus nochmal, also wirklich Wahnsinn.
Verstehst. Könnte das an der geografischen Verbreitung liegen, dass die halt wirklich nur in Ballungsräumen sind, aber vor allen Dingen auch, also es wird ja auch auf dem ländlichen Raum nach Lieferservicen gesucht, dass sie dann gesagt haben, okay, das ist eine Landgrab-Phase, wir müssen jetzt vor allen Dingen schnell sein, die Nachhaltigkeit machen wir später.
Kann alles sein und ist bestimmt auch alles richtig und gibt auch, finde ich, jetzt keinen Grund dagegen. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass die noch nie was von SEO gehört haben, sondern da waren irgendwie sehr, sehr schlaue Menschen dort vor. Aber ich glaube, so ein bisschen erklärt sich das, SEO ist immer entweder ein Lieblingsthema von einem C-Level oder es wird halt auch nicht gut gemacht.
Das ist ein super Merksatz. Die Tatsache, dass man eine Seite braucht, in der die Inhalte, für die man gerankt werden möchte, auch wirklich abgebildet werden.
Und es gibt so ein bisschen so, also man könnte irgendwie sagen, zwischen 2000 und 2010, da gab es fast nur, entweder warst du eine Marke und bekannt oder du musst über Google bekannt werden. Und da sind dann so irgendwie die ganz großen Startups gekommen, die halt auch super toll in Google zu finden sind. Das vielleicht auch ein paar Jahre vorher, aber so ungefähr so bis 2010. Ja. Dann kam irgendwie Social Media. Mhm. Es kamen neue Gründende, die dann vielleicht auch gesagt haben, nicht nur SEO ist wichtig, sondern jetzt irgendwie Social Media Strategien. Mhm. Das hat dann irgendwie zwischen 2010 und 2018 oder so gut funktioniert. Mhm. Obwohl Facebook dann immer mal wieder auch gesagt hat, ja, bis jetzt haben wir euch ganz viel Traffic geschickt, jetzt ändern wir den Algorithmus und schicken gar nicht mehr so viel Traffic. Und
nicht mehr so viel organischen Traffic.
Nicht mehr so viel organischen Traffic. Mhm. Und dann kam irgendwie, inzwischen kannst du irgendwie ganz viel über ganz viele Kanäle bezahlen und ganz viele Kanäle organisch bekommen und du kannst irgendwie Instagram und TikTok und Influencer-Marketing und also sozusagen, es gibt so unterschiedliche Gründerwellen oder GründerInnenwellen. Mhm. Inzwischen sind wir so in der dritten. Mhm. Und ich glaube, wer heute gründet, der hat halt nie gesehen, wie viel Impact es haben kann, bei Google zu transaktionsrelevanten Begriffen auf Platz 1 zu stehen.
Ja.
Und deswegen ist es halt einfach nicht im Relevant Set. Die holen sich junge Leute ran, die auch nie für SEO gearbeitet haben, sondern die irgendwie sagen, ja, ich nehme TikTok, ich benutze Instagram, ich folge diesen Menschen hier, da geben wir unser Marketinggeld aus. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, warum so ein richtiger SEO-Highflyer eher die Ausnahme ist.
Kann das auch sein, dass die Prognose für SEO, also ich sage jetzt nicht, SEO ist tot und sowas, ne?
Ja.
Aber kann es nicht sagen, dass viele die Prognose von SEO auf den nächsten 5 bis 10 Jahren so schlecht einschätzen, dass sie sich sagen, Mensch, ich habe ja sowieso so viel Anlaufaufwand.
Genau. Ich glaube, also auf 5 Jahre wäre es, also wenn man auf 5 Jahren irgendwie kein gutes SEO hinbekommt, das ist schon dann eher, da sitzt das Problem vor dem Bildschirm sozusagen. Mhm. Aber du hast tatsächlich, klar, du hast gerade auch in den Startups das Problem, es wird in dieser Periode Geld ausgegeben, ich muss in dieser Periode zeigen, dass es wirkt. Und damit fällt SEO meistens halt einfach hinüber.
Ja. Und die Älteren unter uns können sich auch erinnern, dass man damals im Grunde nur Funding gekriegt hat, wenn man auch zeigen konnte, dass man organisch ranken kann. Das hat ungefähr 5 Jahre gehalten, ne? Und dann ging es in die hybride Form aus paid und organisch. Okay, jetzt wieder ein positives Beispiel, Christoph, bitte. Also das war jetzt das Beispiel Hypergrowth und überraschenderweise statt kein Inbound und Hypergrowth eine, wir würden sagen, offensichtlich sehr starke Fokussierung auf Hypergrowth-Themen und eine Defokussierung auf organische.
Ich habe was aus dem Bildungsbereich oder einen Nachrichtenpublisher. Ich mach mal einen Publisher, wenn es wirklich fein ist. New York Times ist ja uns allen bekannt irgendwie als tolle Nachrichtenseite. Aber wenn man mal genau unter die Motorhaube guckt, dann sieht man, dass die unfassbar viele gute Inhalte produzieren, die halt nicht nur heute relevant sind, sondern auch nächste Woche noch und in 4 Monaten noch und vielleicht sogar nächstes Jahr noch. Und das ist natürlich toll, wenn man es schafft, die Zeit fürs Erstellen eines Inhalts, dass man da irgendwie nicht nur 48 Stunden hat, dass das sich wieder monetarisiert, sondern dass man sagt so, hey, lieber dauerhaft ein bisschen als nur einen Tag.
Was sind das für journalistische Inhalte? Sind das dann Ratgeber oder Erklärwehr-Inhalte? Was sind das für Inhalte?
Ich glaube, ein Drittel der Sichtbarkeit von New York Times ist deren Wirecutter. Wirecutter ist so ein Affiliate-Projekt gewesen, das haben sie vor ein paar Jahren gekauft und haben sie auf ihre eigene Domain integriert.
Ja.
Und da findest du halt die besten Rasenmäher, die besten Schallzahnbürsten, genau dieses Beispiel. Also die haben halt, glaube ich, 12.000 Inhalte mindestens irgendwie, wo irgendwie das Beste drin steht. Zu einem die beste Kreditkarte im Dezember 2022, die beste Kreditkarte für Reisende, die beste Kreditkarte. Also zu diesen ganzen Sachen erstellen die halt Affiliate-Inhalte, Ratgeber, Top-Listen, Tests und so weiter. Das ist wirklich krass und haben damit ein Drittel ihrer SEO-Sichtbarkeit. Und dann haben sie davon natürlich auch gelernt und gemerkt, was können wir denn redaktionell machen, was die besten sind? Jetzt gerade im Dezember finde ich irgendwie zig und dutzende Inhalte, redaktionelle Inhalte. Das waren die besten Podcasts des Jahres. Das sind die besten Broadway-Shows des Jahres. Das waren die besten Filme des Jahres. Und da ist halt auch echt eine hohe Nachfrage. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen dann irgendwie Rückblicke sind, das ist schon spannend, dass ein journalistisches Portal dem so einen hohen Stellenwert beimisst. Das sind nämlich bei den meisten eher nur so Ausnahmethemen, die irgendwie raufkommen. Ich glaube, ein Thema, für das sie toll ranken, ist auch die besten Netflix-Filme. Und die besten Netflix-Filme hat halt einfach mal in Amerika 500.000 Suchreichweite im Monat. Und wenn man da irgendwie, ich glaube, auf Platz 1 stehen die da irgendwie, da kann man jetzt sicher ausrechnen, dass dieser eine Artikel im Monat ein paar 100.000 Klicks wahrscheinlich bekommt. Also ich glaube, Sistrix, damit kann man ja mal schätzen, wie viel SEO-Traffic das Problem. Allein Sistrix schätzt dann auf diesem Artikel irgendwie ein paar hunderttausend Klicks jeden Monat allein aus Google. Total spannend.
Wirklich. Die monetarisiert dann auch sowas wie Netflix. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr die profitabelste Affiliate-Quelle ist.
Das kann sein, dass das eher so ein Reichweiten-Thema ist und das muss ich dann nur über Werbung monetarisieren. Aber wenn man mal einen Journalisten fragt oder eine Journalistin fragt, ein Artikel, der jeden Monat 200.000 Klicks bekommt, ist das eher erfolgreich oder nicht? Das ist für die meisten Webseiten ist das einer der Top 10 Artikel des Jahres. Und Geld verdienen tun sie dann wieder redaktionell über, das sind die besten Brettspiele. Denn auch da ranken sie, glaube ich, mit Platz 2 oder 3 und da sind dann irgendwie 10 Brettspiele empfohlen und dann kann ich mich zu Walmart klicken oder zu Amazon klicken, kann dann für 70 Euro ein Brettspiel kaufen und kriege dann irgendwie 3, 4, 5 Euro Affiliate-Provision. Und ich glaube, wer die besten Brettspiele sucht, da ist jetzt nicht nur 1% Conversion drin, sondern das sind schon ein paar mehr. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dass man vielleicht sagt, nur 5% der Leute, die auf den Artikel kommen, kaufen dann auch wirklich ein Brettspiel, dann sind das, glaube ich, zwischen 15.000 und 20.000 Dollar Affiliate-Einnahme mit diesem einen Artikel pro Monat.
Und dafür muss man wiederum einen relativ hohen TKP auf der Advertisement sein, müsste man, um den ETKP zu matchen, den das
hat. Und die New York Times hat halt so ein Vertrauen, dass die einfach, die können ja schreiben, was sie wollen und kriegen automatisch fast damit irgendwie ein Top-10-Ranking hin.
Okay. Ich sehe das jetzt hier bei deutschen Publishern ab und zu auch mal. Das Letzte, was mir aufgefallen ist, ist der Spiegel, der dann irgendwie auch so Hardware-Tests macht. Und da steht dann auch relativ transparent drüber, Achtung, das sind hier Affiliate-Links, fast so ein bisschen verschämt.
Genau.
Ist das die Antwort drauf? Hast du da eine Vermutung?
Antwort drauf. Also, wenn man jetzt irgendwie zu einer Nachrichtenseite wahrscheinlich geht und sagt, was ist denn bei euch mit transaktionalen Umsätzen und so weiter, dann wird sagen, ja, da machen wir seit Jahren, da haben wir doch den Peter für und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Das New York Times sagt, sie kaufen da wirklich für ein paar Millionen das Produkt The Wirecutter. Und meinen das dann auch ernst und lassen das nicht nur irgendwo laufen, sondern integrieren das. Und das kriegt halt ohne Ende auch interne Erwähnung und Real Estate, auf den es verlinkt wird. Und ich glaube so, also das Wasser steigt ja jedes Jahr so ein bisschen weiter. Und New York Times ist halt deutlich über dieser Wasserlinie. Und ich glaube,
das ist das viele, wirtschaftliche Wasser für
genau,
für
also die Ansprüche, was man, wie gut man das irgendwie auch integrieren muss. Und ich glaube, viele andere Publisher und Nachrichtenwebseiten, wie du schon gesagt hast, die schämen sich dafür eher, das ist eher nicht so cool und dementsprechend ist so ein Produkt dann dort auch meistens nicht so stark integriert. Und dann kann es natürlich auch bei Vibe nicht so gut funktionieren, wie wenn man wirklich sagt, wir machen das mit dem ganzen Anspruch, den wir auch woanders haben und machen halt einen richtig geilen Vergleich und richtig tollen Beratungskontent.
Super spannend zu sehen, wie Reichweite, wieder ein gutes Beispiel, wie Reichweite monetarisiert werden kann.
Ja.
Viel, viel intelligenter als einfach nur über ein TKP auf die Werbevermarktungsmöglichkeit. Weiß noch, ganz früh hat man so gesagt, boah, die E-Commercer werden immer mehr zum Publisher und umgekehrt. Jetzt werden die Publisher nicht direkt zum E-Commercer, weil sie halt nicht direkt verkaufen, sondern halt über Dritte. Aber umgekehrt, auf die E-Commerce-Seite hat ja auch immer einen steigenden Anteil von Retail-Media, wie man sagen würde. Also im Grunde verkaufen sie ihre Reichweite ja auch. Ne?
Ja, das ist genau alles in Wellenform. Alles geht hoch, alles geht runter, alles kommt wieder, alles wieder. Da gab es immer schon mal Ansätze. Und genau, wer es halt irgendwie gut hinbekommt, der hat ein gutes Auskommen mit.
Sehr gut. Hast du jetzt noch ein Negativbeispiel? Etwas, wovon wir was lernen können, wo jemand sein Potenzial nicht richtig ausschöpft?
Viele wissen es ja nicht, aber ab und zu struggle ich mit meinem Gewicht. Also eigentlich nicht ich, sondern eher meine Umgebung. Und vor allen Dingen, weil also ich habe eher schon den Anspruch, dass ich eigentlich nicht mehr als Hosenweite 36 haben will. Und ehrlich gesagt, ist es da knapp geworden dieses Jahr bei mir. Deswegen.
Für alle, die dich jetzt nicht vor Augen haben, du bist aber auch 2,10 Meter groß, ne? Deshalb kann man.
Ich bin 2,2 Meter groß, aber ich wiege irgendwie, weiß nicht, 120 Kilo oder sowas und hatte auf jeden Fall schon leichtere Tage. Auf jeden Fall. Und habe ich auch ein Baby bekommen oder Co. bekommen. Und irgendwie, während die Mutter isst, aber stillt, esse ich nur und bin still. Ja. Und deswegen, wo waren wir?
Du struggles mit deinem Gewicht, das wolltest du einfach mal
sagen.
Stimmt,
danke, genau. Und, genau. Und deswegen bin ich ins Internet gelaufen und habe gesucht, ich brauche einen Heimtrainer, habe Heimtrainer angetippt, habe keinen Peloton gefunden und gedacht, wieso, das sind doch die größten Heimtrainer, die es gibt. Und dann habe ich mal so ein bisschen die Peloton-Seite angeguckt und ich glaube, du kannst sozusagen jeden Begriff, der die Kategorie dieses Produkts beschreibt, der dir oder mir einfällt, nichts davon wirst du auf der Seite finden. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, auch kein Top 100 Ranking zum Thema Laufband, obwohl die irgendwie seit einem halben Jahr ein Laufband im Angebot haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal hart, dass man irgendwie sagt, man hat irgendwie so einen Top-Anspruch und möchte best of the best sein und gibt wahrscheinlich auch richtig viel Geld fürs Marketing aus und kriegt es nicht mal hin zu sagen, selbst wenn die irgendwie sagen, wir wollen aber unsere Produktseite haben, da darf uns niemand reinsprechen. Mhm. Internetseiten, also kostet ja nichts, noch eine zweite Seite zu bauen, wo man sagt, so übrigens, das ist das beste Laufband und hier sind die 27 Gründe, warum.
Ja, finde ich ein super Beispiel. Hm. Der Martin Richter war schon, also der Deutschlandchef von Peloton war schon zweimal in meinem kleinen Podcast. Hm. Ich habe die Hoffnung, dass er im Jahr 2023 wiederkommt. Da werden wir ihm gleich mal die Frage stellen. Hast du geguckt, ob das für die deutsche Seite, als auch für die
US. Das war die deutsche Seite.
Okay, das könnte mal gucken, aber das sind alles Fragen, die merken wir uns für Martin.
Ja. Ich bin mir auch sicher, wenn der hier sitzt, fallen ihm sehr, sehr gute Gründe darauf, warum das eigentlich Unsinn ist und dass kein Mensch irgendwie online irgendwie Heimtrainer kauft. Und das ist, glaube ich, also das ist dann wieder dieses, ne, also SEO muss von C-Level geliebt werden. Mhm. Denn wenn es nicht von C-Level geliebt wird, dann fällt C-Level, also ne, wer will, findet einen Weg und nicht, wer nicht will, findet einen Grund.
Ja. Also ich habe Martin als sehr transparenten, ehrlichen Typ kennengelernt, okay. Der vermutlich würde auch sagen, wenn das einfach nur ein Fehler war. Es wäre jetzt gut zu wissen, ob die amerikanische Seite auch nicht für die wesentlichen Keywords rankt. Das machen wir dann mal im Nachgang. Mhm. Vielleicht sagt doch Peloton ganz bewusst, wir sind ja viel, viel mehr als nur ein Heimtrainer, sondern wir sind
alles richtig. Aber gut. Aber ich glaube, es suchen einfach auch zigtausende Deutsche im Monat nach dem Wort Heimtrainer, nach dem Wort Laufband. Mhm. Und das sind schon Leute, die würden gerne wissen, was kann ich mir da kaufen? Mhm. Und wer da momentan rankt, sind dann natürlich wieder irgendwie die Decathlons oder andere und dafür kann ich dann wieder kein Peloton kaufen.
Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Mhm. Interessanter Case, also vor allen Dingen ist ja eine präzise Beobachtung und für mich jetzt aus wirtschaftlichen Gründen würde ich jetzt auch wenig dagegen sprechen für diese Kategorien. Insbesondere, wenn ich einer der größten, also Peloton war ja über Monate hinweg, also mindestens in der Pandemie, einer der größten Werbetreibenden überhaupt, mit also sehr stark outbound TV, massiv in digital Bewegtbild, massiv in Display.
Und wenn du das abschaltest, was sie ja machen mussten, dann kommt halt von heute auf morgen kein Traffic mehr. Mhm. Und beim SEO hätten sie halt jetzt was gehabt.
Mhm. Okay, ja, sehr, sehr guter Punkt. Danke. So, zum Abschluss nehmen wir gerne. Zum Abschluss nehmen wir nochmal ein positives Beispiel. Ich dachte an das Beispiel, was du aus dem Bereich Studierenden und Schüler.
Ach, okay, ja, genau.
Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, Christoph guckte kurz mit einem großen Fragezeichen auf sein Mikrofon.
Es ist halt auch alles bald schon Weihnachten und das ist alles nicht mehr so leicht. Ich habe ja ein Baby bekommen dieses Jahr. Und das hat letzte Nacht.
Bekommen, hast du vorhin noch gesagt.
Ja, bekommen. Irgendwie war ich dabei. Und das hat auch wieder nicht so gut geschlafen letzte Nacht.
Ich finde, du schlägst dich sehr, sehr gut. Für alle, die das jetzt hören, wir nehmen diese Folge am 19. Dezember auf. Ja. Um 15.48 Uhr. Das ist im Grunde keinem mehr zuzumuten.
18 Uhr, also, liege ich im Bett.
Jetzt.
Das Positivbeispiel wolltest du hören, ne? Genau. Es gibt natürlich auch für SchülerInnen, Studierende, Menschen in Ausbildung Inhalt im Internet. Mhm. Und gerade da hat es auch die letzten 3-4 Jahre noch fantastische, total spannende Neugründungen gegeben, von denen es auch wieder einige gibt, die sofort gesagt haben, wir müssen dieses SEO-Thema ernst nehmen. Mhm. Und da gibt es so Webseiten, wie zum Beispiel, ich glaube, Studiflix ist ein gutes Beispiel. Mhm. Die haben eine riesen Sichtbarkeit in Google, also wirklich schon gehören zu den größten, ob das schon Top 100 ist oder Top 200, irgendwie sowas, deutschen Domains innerhalb weniger Jahre mit fantastischen Rankings, mit ganz viel Know-how-Rankings über Biologie, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Deutsch, Englisch, also wirklich, wirklich sehr gut. Toll strukturierte Seite, toll geschriebene Inhalte und in vielen Themen ranken die schon besser als Wikipedia zum Beispiel.
Krass.
Und man denkt ja schon so, dass gerade Erklär-Content, da gibt's fast nichts Besseres als Wikipedia. Aber Wikipedia hat noch so ein bisschen den Nachteil, dass es halt immer nur Artikel sind. Toll strukturierte Artikel und auch wieder mit Querverlinkung zum nächsten Artikel. Aber was dann diese Studiflix und vielleicht auch andere aus dieser Branche wirklich hervorragend hinbekommen, ist, dass sie so mal Sachen machen wie Zusammenfassung aus diesem Absatz. Das sind die drei wichtigsten Punkte. Mhm. Denk bitte daran oder nicht verwechseln hiermit oder teilweise auch einfach nochmal ein Quiz ans Ende einbauen in den Artikel. Und schon hat man sozusagen inhaltlich die gleiche Qualität wie vielleicht irgendwie ein gut recherchierter Wikipedia-Artikel plus diese Extra-Funktion, die den Menschen irgendwie sagen, sie ja ganz ehrlich, da lerne ich dort bei diesen Studiflix-Webseite lerne ich mehr als als bei Wikipedia, weil ich nochmal gequizt werde am Ende.
Richtig gut. Die haben die auch die Gefahr, dass Google mittlerweile gar nicht so sehr den Link auf ihre Seite promotet, aufzeigt, sondern schon einen Ausschnitt und ein Snippet des Contents zeigt, ohne dass ich überhaupt noch auf die Originalseite muss?
Eher weniger. Mhm. Und die haben auch das Glück, dass sie sich in einem Bereich von Google entwickeln, in dem weniger AdWords-Wettbewerb ist. Also irgendwie auf Fotosynthese wird nicht so viel Werbung gebucht, wie vielleicht auf iPhone 14 kaufen. Mhm. Und deswegen ist da Google auch noch sehr, sehr großzügig mit dem Real Estate. Mhm. Und StudiFlix macht dann natürlich auch auf ihre Seiten irgendwie Fragen und Antworten und dann werden die auch in den Suchergebnissen schon die Fragen gezeigt und wenn ich draufklicke, die Antworten. Mhm. Aber so eine Antwort reicht meist nicht. Also oft sagt man, also man hat zwar auf der Google-Ergebnisseite dann diesen Real Estate, dass man mehr Platz bekommt, aber viele klicken sich trotzdem dann noch durch zur Zielseite. Und deswegen ist das unterm Strich eigentlich eher noch eine sehr, sehr angenehme Nische, in der man Wachstum generieren kann.
Ich empfinde das übrigens auch als Frechheit, dass Google diese Snippets rausmacht. Ich will jetzt nicht in diese Grundsatzdebatte reingehen, da finde ich, ist auch viel Verzerrung hat da stattgefunden.
Ja.
Wie monetarisieren die Kollegen eigentlich? Kolleginnen und Kollegen.
Ja, ja. Zum einen, glaube ich, lassen die sich sponsern von Unternehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen unter dem Thema, wie heißt es, wenn man irgendwie Nachwuchs von morgen sucht, Mitarbeitende von morgen sucht, wie heißt das?
Von morgen? Also,
wie heißt es, wenn Unternehmen Geld ausgeben, damit sie mehr tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen?
Employer Branding.
Ja, genau. Ich glaube, unter diesem, darüber verdienen die, glaube ich, Geld, dass sie irgendwie sagen, der Bereich Biologie-Hausaufgaben ist gesponsert von das irgendwie. Das ist, glaube ich, ein Thema. Und dann könnte ich mir, glaube ich, auch noch vorstellen, dass es noch so ein Premium-Produkt gibt.
Ah, okay.
Müsste man mal reingucken.
Und verzeih mir die Frage, aber ich muss das jetzt loswerden. Wie groß ist der Einfluss von künstlicher Intelligenz oder der neuen Zugänglichkeit von künstlicher Intelligenz Tools auf SEO im Allgemeinen? Weil viele könnten jetzt auch sagen, boah, ich kann auch einfach hier meine Chat-AI irgendwas fragen und krieg auch eine präzise Antwort zurück.
Ja, also bei den News-Publishern, mit denen ich so zu tun habe oder von denen ich kenne, ist das Thema AI-Texte noch sehr überschaubar. Ich glaube, da ist schon irgendwie das Verrückteste, wenn sie mal automatisch generierte Wettertexte oder Sporttexte bekommen oder sowas. Aber das macht schon alles noch einen sehr kleinen Prozentsatz dessen aus, oder natürlich Finanzinformationen, aber das macht noch einen sehr kleinen Prozentsatz dessen aus, was wirklich groß für Reichweite sorgt. Dann gibt es E-Commercer, die wollen am liebsten ihre Produkt-Excel hochladen und dann 15.000 tolle SEO-Inhalte runterladen. Und auch da habe ich eigentlich eher Ernüchterung erlebt in den Jahren, seitdem es das Thema gibt, als dass man wirklich sagt, das ist ja umwerfend gut. Und es ist auch gar nicht so billig. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, man kriegt da irgendwie...
Die TKP ist nicht null, ne? Das
merkt
man ja auch schon bei den Übersetzungs...
Und jetzt ist ja seit den letzten 24 Sekunden ist ja die Welt irgendwie auf Chat-GPT aus, weil dieses Chat-GPT sich so anfühlt, als würde da wirklich toller Content entstehen. Und ich hatte vor ein paar Tagen auf LinkedIn geschrieben, ich glaube, was die Menschen so begeistert an ChatGPT ist nicht die künstliche Intelligenz, sondern die haben ja irgendwie einen Snapshot vom Internet irgendwie aus dem letzten Jahr oder sowas, sondern was einen wirklich beeindrucken sollte, ist einfach, dass es zu jedem Thema Informationen im Internet gibt. Mhm. Und das im Grunde ist so die ChatGPT eine wahnsinnig schöne Form der Ergebnispräsentation mit dem Problem, dass sie unheimlich falsch ist. Also wenn ich irgendwie frage, warum soll ich nach Helgoland, dann sagt ChatGPT mir irgendwie wegen des tollen Nachtlebens und wegen der schönen Inseln drumherum. Das ist halt alles Bullshit, ja? Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem.
Du kannst dir eine Frage stellen, die nicht zu beantworten ist. Warum sollte man denn nach Helgoland?
Weil Helgoland seit 1890 deutsch ist, gegen Sansibar getauscht wurde damals, als einzige deutsche Hochseeinsel außerhalb des deutschen Zollabkommens liegt und keine Mehrwertsteuer zu zahlen ist. Soll ich weitermachen?
Nein, ich wusste, dass du ein großer Helgoland-Fan bist. Entschuldigung, ich habe abgelenkt. Aber mindestens eine Vision für eine bessere Mensch-Maschine-Schnittstelle?
Die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte ist auf Helgoland passiert.
Okay, ich meinte jetzt nicht als Helgoland, als Mensch-Maschine-Schnittstelle, sondern...
Okay, nee, ist auch... Okay.
Ich verstehe, dass die Antworten oft nicht richtig sind.
Ja, genau. Und ich glaube, für den Moment ist man irgendwie beeindruckt, aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in den nächsten wenigen Jahren in großem Stil dazu kommt, dass keine RedakteurInnen und RedakteurE mehr gebraucht werden. Und was danach ist, muss man dann wieder in ein paar Jahren irgendwie beurteilen. Mhm. Und ich glaube auch, dass so eine Google, wo ja der Philipp L. Klöckner auch, glaube ich, auf LinkedIn letzte Woche schrieb, die haben, glaube ich, vor 5 oder 7 Jahren gesagt, wir sind eine AI-First-Firma. Mhm. Und er vermutet eher, dass es eher heißt, Google ist im AI inzwischen so gut, dass sie sagen, das wird die Menschheit total Angst machen. Mhm. Und deswegen kochen wir das lieber auf kleiner Flamme. Mhm. Und ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass so ein Google erkennen kann, ist ein Text eher menschlich erstellt oder eher maschinell erstellt. Und dass es nicht auf Dauer ein großer Winner wird, wenn man sagt, man flutet das Internet jetzt mit AI-Texten. Mhm. Ich glaube, es wird ja 99,7% der Texte, die es im Internet gibt, guckt sich kein Schwein an. Wenn ich jetzt irgendwie sage, jetzt kippe ich nochmal 10.000 Texte drauf, macht das alles nicht einfach. Also der Kampf um die Eyeballs muss immer kreativer gemacht werden. Mhm. AI ist ein neues Tool, das man sicherlich irgendwie beherrschen muss. Momentan ist es aber noch eher schwierig. Es wird bestimmt irgendwie wieder eine kurze Phase geben, in der man da irgendwie tollen Unsinn mitmachen kann. Aber ich glaube, wenn man eher sagt, lass mal gucken, dass wir eine Seite haben für Lieferservice Hamburg und Heimtrainer auf unserer Webseite schreiben, hat man für die nächsten 18 Monate mehr davon.
Finde ich ein super Statement. Hm. Ich bin gespannt, wie gut ich nehme das mal so als Prognose an, dass Google die Fähigkeit entwickeln wird, AI-generierten Content von menschlichen Content zu unterscheiden. Ich bin mir da nicht so sicher, wenn man denkt, wie gut es lange möglich war, Google zu betuppen.
Ja.
Aber hey, dein Optimismus finde ich ja. Ich dachte, das war eine der Muster von AI, dass halt ständig zwei Systeme gegeneinander laufen, um sich gegenseitig zu entlarven oder beziehungsweise zu verbessern. Aber hey, das wäre ja mal eine spannende Wette, ob es wirklich, das wäre ja so die Mutter aller
Turing-Tests. Das ist ja jetzt eine Wette, die du jetzt formuliert hast irgendwie. Also
das hast du gerade genauso gesagt. Das haben wir ja auf Band. Ich kann gerne nochmal zurückspulen lassen. Du hast gerade gesagt, Google wird die Fähigkeit entwickeln.
Und dann wird das eins der Ranking-Kriterium sein. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt,
Okay, ist zwar nicht von Menschen, aber ich lasse es trotzdem ranken.
Wenn es guter Content ist, rankt ja auch jetzt schon irgendwie die schlimmen AI-Texte zum Thema Sport und zum Thema Finanzen. Aber ich glaube irgendwie, die Diskussion ging ja, jedenfalls was ich so gelesen habe, ging eher so, man braucht jetzt dies nicht mehr, man braucht keine Redaktion mehr, man kann jetzt ab morgen.
Das hab ich alles gar nicht gesagt.
Das stimmt, aber das ist nochmal wichtig, dass das mir im Hinterkopf ist, wenn ich irgendwie dran denke, entspannt euch mal.
Okay.
Das ist jetzt alles beeindruckend und toll, aber das wird jetzt nicht die nächsten 18 Monate unser Arbeiten so stark beeinflussen, wie viele es gerne hätten, um Reichweite auf ihre LinkedIn-Post zu kriegen.
Ah ja, okay, gut, das verstehe ich. Nee, du hast recht, das war gut zu erkennen, dass die Content-generierende, etwas SEO-geprägte Szene ein bisschen aufgeregter war.
Ja, genau.
als der. Okay, finde ich.
Aber es ist
ein Punkt.
Ja, es ist ein super Tool und beeindruckend.
Sehr gut. Wir kommen zum Ende. Ich könnte mit dir ja ewig lang, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir weiterhin so ernst bleiben könnten, wie wir jetzt gerade geblieben sind. Aber bevor ich dich entlasse in deinen wohlverdienten Feierabend, lieber Christoph, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Ich bin immer auf der Suche. Ja. Und das ist Fluch wie Segen. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, da will ich mich jetzt nicht zu tief irgendwie ranhängen, weil vielleicht kommt noch was, was mich noch mehr interessiert. Und das, glaube ich, irgendwie zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Da kann man irgendwie gegen angehen, da kann man irgendwie es ignorieren, aber man kann auch irgendwie sagen, das ist dann einfach irgendwie Teil dessen, wie ich einen Teil meines Erwachsenenlebens verbringe. Und deswegen ist das nächste große Ding eigentlich für mich, ich habe eine ganz tolle Idee für ein Content-Produkt, das ich so gut finde, wo mir aber noch die Monetarisierung fehlt. Und ich hoffe, dass mir in den nächsten 12 Monaten ein guter Weg einfällt, das umzusetzen, weil ich glaube, dass es für die Menschheit wirklich was Gutes.
Da bin ich jetzt super gespannt. Ja. Ich hoffe, dass du, selbst wenn du keine Monetarisierung findest, dass du die Kasse aus dem Sack lässt.
Ja.
Finde ich richtig gut. Ganz nebenbei ist mir nochmal aufgefallen, ich mag deine Art, wie du breit dich Themen näherst.
Mhm.
Und aus meiner Sicht hast du die größte, also nicht sowieso ein hohes Fachwissen, aber du hast auch die größte Datenbank an an total unnützem Wissen. Mhm. Also man kann jetzt überstreiten, ob das wirklich unnütz ist. Ist mir gerade nochmal im Kontext mit der größten nicht-nuklearen Explosion, die auf Helgoland stattgefunden hat. Ja. Das muss ungefähr 1944 gewesen sein.
Das war genau zum Ende des Krieges, als die Alliierten gesagt haben, Helgoland ist als strategischer Punkt, weil es so früh schon per Radar dann die ankommenden Bomber hat kommen sehen, das soll nie wieder passieren. Mhm. Und da wollte man Helgoland als mögliche Vorposten der deutschen Verteidigung komplett wegmachen. Mhm. Alle Helgoländer wurden ausquartiert, ans Festland geschickt und haben zugeguckt, wie dann die Sprengung passierte. Man hat aus dem Festland, aus 50 Kilometer Entfernung, den Pilz gesehen, den Explosionspilz, ich glaube 1000 Tonnen TNT. Oder sowas, oder mehrere tausend Tonnen TNT. Was aber die Alliierten und niemand wusste, ist, dass der Buntsandsteinfelsen von Helgoland, der Kreidefelsen, elastisch war gegen diese Explosion. Es hat sich also nicht die Insel zerlegt, sondern ein sogenanntes Mittelland gebildet. Vorher gab es ein Unterland, ein Oberland. Jetzt gibt es das Mittelland, in dem heute die Paracelsus-Nordsee-Klinik steht. Nee. Und haben dann Studenten gesagt, wir fahren nach Helgoland und sagen, Helgoland gehört zu Europa. Dann wurde Helgoland wieder in Deutschland zurückgegeben und die Helgoländer sind zurückgekehrt.
Eine richtig schöne Geschichte.
Und seitdem? Ja. Ausboten, ausbeuten, einboten. Die Story vom Helgoländer Butterfahrten. Genau.
Wunderbar. Ein herrliches Schlusswort, lieber Christoph. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich auf dein Projekt.
Hat mir viel Spaß gemacht. Machst einen tollen Podcast.
Ich danke dir. Du bist ein toller Gast.
Bis bald.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.